ihr das letzte Mal versucht habt, Kindern die Bedeutung von Weihnachten zu erklären. Aber so einfach ist es gar nicht. Es hat ein wenig gedauert und Joel und Elias, die können jetzt Inkarnation sagen, aber mit der Bedeutung ist es immer noch so eine kleine Sache. Und ich erinnere mich mal dran, irgendwo im Internet so einen kleinen Comicstrip gelesen zu haben, in dem ein kleiner Junge, ich weiß nicht, ob das Calvin and Hobbes oder sowas gewesen ist, in dem ein kleiner Junge die Weihnachtsgeschichte erzählt bekommt und er dann so ein bisschen verwirrt drüber nachdenkt und so dann ein Bild kommt, wo drin steht, Moment, Baby Jesus hat Geburtstag und ich bekomme Geschenke und dann am Ende ist so ein Bild, wo er grinsend drüber nachdenkt, was für eine geniale Religion ist das denn? Unterschiedliche Menschen assoziieren mit Weihnachten unterschiedliche Dinge, die mal mehr oder auch mal weniger mit der eigentlichen Bedeutung zu tun haben können. Und der Vers, der für mich die Essenz von Weihnachten mit am besten trifft, der findet sich möglicherweise in einer bisschen verstaubten Ecke des Neuen Testaments in dem Sinn wieder, dass man dort wahrscheinlich nicht auf den Gedanken käme, als erstes danach zu suchen, wenn man sich nach Weihnachten auf der Suche machen will. Es steht im 2. Korintherbrief in Kapitel 8, dort der Vers 9, hier nach der neuen Genfer Übersetzung. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Und das könnte man ein bisschen als das Weihnachts-ABC bezeichnen. Und darum soll es heute auch ein bisschen gehen in meiner Predigt. Und keine Angst, es wird kein Weihnachts-A bis Z, sondern tatsächlich nur ein A bis C. Und das ist der erste Punkt. A, er war reich. Und ich habe in der vergangenen Woche, als ich mich hier darauf vorbereitet habe, ein bisschen drüber nachgedacht, wer ist denn eigentlich die reichste Person, die ich kenne? Und ich bin so gedanklich auf ein paar Personen gekommen, die finanziell ein gutes Auskommen haben, die einen Job in gehobener Position haben, die vielleicht nicht unerfolgreich im Immobiliengeschäft sind. Und der Ort, an dem ich zu meiner PÜV-Zeit, also direkt nach dem Studium, gewohnt habe, der wurde von den hiesigen Urostfriesen so ein bisschen scherzhaft Albertville genannt, weil dort ein ortsansässiger Mann aus der Baptistengemeinde quasi alles aufgekauft hat, was in Sichtweite war. Und das ist in Ostfriesland ja mal halt fast alles. Und ich habe die Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt mir angeguckt in der letzten Woche. Stand vom 9.12.20. Zu den 5 reichsten Menschen der Welt gehören Jeff Bezos, Amazon, Elon Musk, Tesla, Bill Gates, ehemals Microsoft, Mark Zuckerberg, Facebook. Tragisch an der Stelle ganz besonders Jeff Bezos, der hat zum Berechnungszeitpunkt, also am 9.12. gegenüber der letzten Berechnung, 1,8 Milliarden Dollar verloren. Die reichsten Deutschen sind Susanne Klatten und der Albrecht-Clan, bei denen es all die guten Sachen gibt. Und nach der Durchsicht dieser Liste kann ich euch mit definitiver Sicherheit Folgendes sagen. Ich kenne niemanden davon und ich gehöre definitiv nicht dazu. Wohlhabende Leute kenne ich möglicherweise, wie gesagt, ein paar wenige, vielleicht sogar welche, die wie Friedrich Merz aus der gehobenen Mittelschicht kommen. Was man sagen kann, ist, es gibt unterschiedliche Kategorien von Reich. Es gibt so quasi durchschnittlich Reich. Das sind diejenigen, die mehr Geld als die meisten haben und die Kategorie von Menschen, die ich mit Sicherheit am ehesten kenne. Dann gibt es die Mittelreichen, da würde ich sagen, das ist die Kategorie von Multimillionären. Danach gibt es die Superreichen, das sind vielfach Leute aus der Medienwelt, zum Beispiel Fußballer, die an einem Tag mehr verdienen als ich in einem Jahr. Oder wenn man es hochrechnet, die in einem Jahr mehr verdienen als ich in 5 Lebenszeiten verdienen werde. Und danach gibt es die Kategorie von den unfassbar Reichen und das sind diejenigen aus der Forbes-Liste. Oder in Form von einer kleinen Analogie, die durchschnittlich Reichen, die fliegen erste Klasse, die Mittelreichen chartern einen Jet, den Superreichen gehört der Jet und den unfassbar Reichen gehört die Airline. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Ihm gehört der Himmel, in dem die fliegen. Wenn die Bibel davon spricht, dass er reich war, dann thematisiert sie das, was er hatte, bevor er den Himmel verließ und seinen Fuß auf die Erde gesetzt hat. Alle Herrlichkeit Gottes strahlt von ihm aus. Er teilt sich diese Herrlichkeit mit dem Vater, bevor die Welt begonnen hat. Alle Dinge wurden durch ihn geschaffen. Alle Dinge sind zu ihm hingeschaffen, werden in ihm zusammengehalten. Er ist der Herrscher der Könige auf Erden. Bevor er geboren wurde, war er starker Gottvater der Ewigkeit und Friedefürst. Und hier sind ein paar weitere Namen, die die Bibel ihm gibt. Er ist Alpha und Omega, Anfang und Ende, König aller Könige, Herr der Herren, das Licht dieser Welt, Weg, Wahrheit, Leben, Eckstein, Wasser des Lebens, einzigartiger Gott. Und jetzt versucht euch mal Folgendes vorzustellen. Nehmt zehn der reichsten Menschen, die jemals gelebt haben. 10 der mächtigsten Herrscher, die jemals regiert haben. 10 der brillantesten Denker, die sich mit den großen Fragen des Lebens auseinandergesetzt haben. 10 der klügsten Strategen, die jeweils ein Schlachtfeld betreten haben. 10 der herausragendsten Wissenschaftler und Sportler in allen Disziplinen und 10 aus jeder anderen denkbaren Kategorie, die ich hier gerade ignoriert habe, und addiert ihren Reichtum, ihre Macht, ihren Einfluss, ihren Ruf, ihr Genie, ihre Weisheit, ihre Einsicht, ihre Fähigkeiten und zu was auch immer sich diese Summe an undenkbarer Größe addiert. Jesus hatte unendlich mehr davon im Himmel. Kein Mensch, keine Ansammlung, keine Kollektion von Menschen kommt ihm auch nur ansatzweise nahe. Das meint die Bibel, wenn sie sagt, er war reich. Und als er den Himmel verließ, war er in Konsequenz nicht auf der Suche nach Reichtümern, warum auch, ihm lag das ganze Universum zu Füßen. Theologen sprechen an der Stelle von der Präexistenz Christi, was schlicht und ergreifend bedeutet, dass quasi vor Bethlehem, also vor Weihnachten, bevor der Sohn Gottes von aller Ewigkeit her im Himmel gleich ewig und gleich mächtig existiert hat, Träger des Wesens Gottes war, quasi seinen Fuß auf die Erde setzt. Und er kommt nicht als Almosenempfänger oder als Bettler, sondern in herrlicher Majestät. Und das ist das ABC von Advent und Weihnachten, er war reich. Aber das ist eben nur das A, es ist nur ein Teil der Geschichte. Und Weihnachten beginnt tatsächlich mit dem, was als nächstes passiert und kommt. Nämlich B, er wurde arm. Was bedeutet das in seinem Kontext? Er war reich in Ewigkeit, in der Herrlichkeit. Mit Eintritt in die Zeit, mit Weihnachten, mit der Menschwerdung, wurde er arm. Er verließ den Himmel für ein abgelegenes Dorf in einer vergessenen Provinz, um sich einer unterdrückten Nation anzuschließen und von einem unbedeutend kleinen Bauernmädchen in einem Stall geboren zu werden, in haarsträubend ärmlicher Umgebung. Er wurde arm und er wurde freiwillig arm. Nicht verarmt, machtlos, getrieben von den jeweiligen Umständen. Das kann uns passieren. So passiert uns das möglicherweise. Bei ihm ist es so, dass er sich freiwillig dort hineingibt. Er hat freiwillig die Reichtümer des Himmels für die Armut der Erde aufgegeben. Er, der reicher war als jeder Mensch, hat diesen Reichtum freiwillig aufgegeben und ist damit auch ärmer geworden oder zumindest genauso arm geworden, als wir uns das vorstellen können. Und wir verstehen vielleicht Reichtümer und wir haben möglicherweise eine Vorstellung davon, was Armut bedeutet. Aber Armut freiwillig zu wählen, das liegt kaum in unserer Natur und in unserem Wesen. Und trotzdem ist es das Herz des Evangeliums. Das reichste Wesen des Universums ist aus freien Stücken arm geworden. Und auch dafür haben die Theologen ein Wort, das ist das, was ich versucht habe, Elias und Joel beizubringen, Inkarnation, Menschwerdung. Und ich finde hier die Formulierung aus dem Johannesprolog wirklich absolut genial. Wörtlich heißt es in Johannes 1, Vers 14, hier nach der revidierten Elberfelder Übersetzung, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Jesus verließ die Herrlichkeit des Himmels, um in unsere Nachbarschaft zu ziehen und genauso wie wir zu leben. Er weiß, was wir durchmachen, jeder einzelne von uns, weil er eben selbst hier gelebt hat. Und deshalb kann man das so sagen. In welchem Sinne ist Christus arm geworden? Er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen für all das, was die Erde mit sich bringt. An Trauer, an Schmerz. Er hat sich gebeugt, um durch den Schoß einer Mutter in die Welt zu kommen. Er wurde ein abhängiges Geschöpf, hat Ablehnung und Spott ertragen müssen. Hat sich geweigert, Böses mit Bösem zu vergelten und war Zeit seines irdischen Lebens ein Mann, der mit Kummer und mit Trauer und mit Verlust vertraut gewesen ist. Warum also würde Jesus sich dafür entscheiden, genauso zu leben? Und die Antwort ist eigentlich, würde ich sagen, relativ simpel und gleichzeitig unglaublich tiefgründig. Er wurde wie wir, weil das der einzige Weg gewesen ist, den Gott als angemessen für unsere Rettung angesehen hat. Er hat keinen Brief oder keine E-Mail zu uns geschickt oder uns nicht vom Himmel herab irgendwie angebrüllt. Er tat das Einzige, was wir verstehen können und konnten. Er wurde Mensch, trat in die menschliche Rasse ein, wurde arm wie wir, damit wir ihn für immer auch sagen hören können in einer Sprache, die wir verstehen, hey, ich liebe dich tatsächlich. Niemand hat ihn gezwungen, das zu tun. Niemand hat ihm die Krone des Himmels abgenommen von der Stirn, niemand hat ihn vom Thron abgesetzt, niemand hat ihn seiner königlichen Gewänder entledigt, er hat sich dessen selber entledigt, um eine Dornenkrone zu tragen, um für uns nicht nur Mensch zu werden, sondern auch für uns zu sterben und uns zu versöhnen. Er hat seinen himmlischen Thron verlassen, damit er in einem Futtertrog liegen konnte, tauschte seine königlichen Gewänder gegen Windeln ein. Niemand hat ihm Armut aufgezwungen, er hat die Herrlichkeit des Himmels für das Elend auf Erden aufgegeben, damit wir die Herrlichkeit des Himmels mit ihm einmal werden teilen können. Ich weiß nicht, wenn Christus damals in einem Palast geboren worden wäre, dann würden sich die Armen vielleicht fragen, naja, was hat er schon mit uns zu tun? Was kann der schon mit uns zu tun haben wollen? Wäre Christus mit all den Reichtümern der Welt geboren, dann könnten Menschen möglicherweise gerechtfertigt auf den Gedanken kommen, dass er nur ein Privilegierter hat sein wollen, der nicht wirklich bereit gewesen wäre, alles mit ihnen zu teilen. Und was sehen wir stattdessen in Bethlehem? Wir sehen einen erschöpften Vater, eine verängstigte Mutter in einem schmutzigen Stall im Winter, gewickelte Kleidung, einen Futtertrog und da ist er ignoriert von den Mächtigen und Gewaltigen, die Gottheit in Windeln. Immanuel, Gott mit uns. Und das ist keine Quantenphysik, sondern das ist tatsächlich bestechend simpel. Und es hat eben drittens einen Zweck. C, damit ihr reich werdet. Und das ist die Absicht, das ist die Intention von Weihnachten. Er kam, damit wir, die wir arm werden, reich werden konnten. Wie passiert es? Vielleicht kennen einige von euch den Begriff Schuld durch Assoziation. Im semi-juristischen Sinn bedeutet das, wenn ich das richtig verstehe, dass wenn ich einem Menschen nahestehe, der ein Verbrechen begangen hat, ich aufgrund meiner engen Beziehung zu ihm quasi ebenfalls als schuldig angesehen werden könnte. Das wird in der juristischen Argumentation, Matthias muss mich jetzt korrigieren, aber grundsätzlich erstmal nicht zählen. Man kann allerdings dieses falsche Bild, weil eben nicht valides Konzept, umdrehen und dann bekommen wir an Weihnachten ein korrektes. Was im juristischen Sinne nicht gültig ist, Schuld durch Assoziation, gilt für Weihnachten, weil Weihnachten Gnade durch Assoziation ist. Alle Gnade Gottes steht mir, steht dir Kraft unserer Beziehung zu Jesus zur Verfügung. Alle Reichtümer, alle Macht, all das Ansehen seines guten Namens gehört mir. Das heißt nicht, dass ich über seine Macht verfügen kann, aber das heißt, dass ich daran teilhaben darf. Und wenn jetzt jemand sagen könnte, hey, das verdienst du doch überhaupt gar nicht, dann kannst du ihm zurück sagen, exakt, das tust du nicht oder das tue ich nicht, eben aus dem Grund, weil es Gnade ist, weil es unverdiente Gnade ist. Wenn ich das verdient hätte irgendwie, dann würde ich Jesus nicht mehr brauchen. Also bin ich durch meine Beziehung zu Jesus ein reicher Mann. Und auch dafür haben die Theologen ein Wort geprägt, man nennt es Imputation. Das ist das, was passiert, wenn ich zu Christus komme. Er nimmt meine Sünde und ich nehme seine Gerechtigkeit an. Ich verdiene die nicht, sie wird mir zugeschrieben, sie wird meinem Konto gutgeschrieben, attributiert. Das ist Gnade durch Assoziation. Und wenn ich zu Christus komme, dann komme ich tatsächlich als ein Bettler im geistlichen Bereich. Meine Hände sind leer, meine Taschen sind blank. Ich habe nichts zu bieten, ich habe keinen Anspruch zu erheben. All meine guten Werke sind wie schmutzige Lumpen. Mein Resümee ist eine komplette Litanei an Versagen, wenn ich mir meine Biografie angucke. Mein ganzes Leben lang gehe ich 2 Schritte vor und 3 Schritte zurück. Und wenn ich zu Christus komme, dann werde ich gespeist, ich werde gekleidet, ich werde gefüllt, mir wird vergeben und ich werde mit allem Guten gekrönt. Er nimmt meine Lumpen weg und er legt mir sein Gewand der Gerechtigkeit um. Und alles, was gegen mich war, ist jetzt verschwunden. Alles, was mir fehlte, habe ich jetzt. Einst war ich arm, jetzt bin ich reich und das ist die Gnade Gottes. Das ist Weihnachten. Er, der reich war, wurde meinetwegen und deinetwegen arm, damit wir durch seine Armut reich werden können. Und vielleicht fühlen wir uns nicht immer so. Ich habe bereits erwähnt, dass mein Name nirgendwo auf der Liste der Milliardäre steht. Muss er auch nicht, weil das nie der Punkt gewesen ist. Jesus ist niemals gekommen, um uns finanziell irgendwie reich zu machen oder gut dastehen zu lassen. Spurgeon hatte bemerkt, dass ein reicher Mann auf Erden vielleicht eine Zisterne voller Reichtümer hat in einer seiner Predigen, aber ein armer Heiliger hat einen Brunnen der Barmherzigkeit, der sozusagen immer für ihn fließt. Eine Zisterne ist möglicherweise irgendwann leer, aber ein Brunnen der Barmherzigkeit, der direkt aus dem Himmel kommt, der hört niemals auf. Und deshalb sind wir also reich, deshalb können wir uns als reich sehen und gelten lassen, weil das alles, weil Christus für uns arm geworden ist. Und das ist das ABC von Weihnachten. Er war reich, er wurde arm, damit wir reich werden können. Das ist die Bedeutung von Weihnachten und das ist es wert, dass wir das kommunizieren. Unseren Kindern, unseren Enkeln, Freunden und Familien und allen anderen ebenso. Amen.